Glauben. Oder ich ziehe es vor zu wissen. Glauben, so heißt es immer wieder, ist eben nicht Wissen. Also sagt man, lass uns aufhören darüber zu diskutieren, soll doch jeder glauben, was er will. Das ist so eine Art Grundvoraussetzung für jede, aber auch wirklich jede Diskussion über Glaubensdinge. Glauben heißt so viel wie vermuten. Und vermuten kann eben jeder, was er will. Wenn einer glauben will, dass es morgen regnet, soll er es ruhig. Und vielleicht hat er recht. Zumindest darf man ihm das nicht absprechen. Und wenn einer glaubt, dass der erste FC Bayern zum 28. Mal deutscher Meister wird, so soll ihm dieser Glaube gelassen werden. Wissen kann das keiner. Glauben, so sagt man, ist eine Frage der Lebenseinstellung. Wenn jemand Optimist ist, soll er doch. Ist seine Entscheidung. Ist jemand Pessimist? Naja, nicht mein Fall, aber dennoch sein gutes Recht. Glauben ist so eine Art Geschmackssache. Und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Den hat man oder den hat man nicht. Und warum etwas mir schmeckt, kann ich nicht begründen. Das ist einfach so. Oder Glauben ist Gefühlssache. Wenn der Jedi-Ritter auffordert, erforsche deine Gefühle, so kommt dabei dann Glauben heraus. Entweder an die gute oder an die böse Seite der Macht. Aber die Erforschung der Gefühle ist eben etwas anderes als die Benutzung des Verstandes. Gehen wir mit dieser Einstellung an die Religion, so kann Religion vieles sein. Quelle der Freude, der Hoffnung und des Trostes. Aber eben keine Sache, über die man diskutiert. Und daran krankt dann jede Bewertung von Religion, von Kirche und von Moral und persönlicher Lebenspraxis. Gut, dass diese Sicht komplett falsch ist. Wir kommen der Frage, was Glauben und Wissen eigentlich unterscheidet, sehr schnell nahe, wenn wir uns fragen, was wir sicher wissen und was wir nur glauben. Fangen wir also erst einmal mit dem Alltagsgebrauch der beiden Begriffe an. Im Alltag werden die Begriffe Wissen und Glauben zunächst nicht in einem eindeutigen Sinne verwandt. Ein ganz selbstverständliches Vorrecht der alltäglichen Sprache. Daher kommt es in der Bedeutung der beiden Begriffe oft zu Überschneidungen, die scheinbare Gegensätze produzieren. Während wir zum Beispiel davon sprechen, dass wir wissen, dass es einen Berg namens K2 gibt, obwohl keiner von uns diesen Berg jemals mit eigenen Augen gesehen hat, behaupte ich mal, verweisen wir die Behauptung von Menschen, die von einem UFO entführt worden sind, in das Reich des Glaubens. Obwohl doch dort angebliche Augenzeugen das Gegenteil behaupten. Offensichtlich ist es nötig, die verschiedenen Verwendungen der Begriffe näher zu umreißen, um dann exakter zu bestimmen, was wir wissen und was wir glauben. Am einfachsten fällt es uns zunächst, das Wortfeld Glauben näher einzuschränken. So begegnet uns der Begriff überwiegend im Sinne von vermuten, nicht sicher erwarten oder die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses nicht einschätzen können. So gibt es durchaus einen naturwissenschaftlichen Glauben. Wissenschaftler sprechen von einer Theorie, die unabhängige Daten in einen Sinnzusammenhang stellen, als von einer glaubwürdigen oder unglaubwürdigen Hypothese. Wissenschaftlicher Glaube bedeutet inhaltlich, eine Theorie als plausibel, einleuchtend und naheliegend zu erachten, solange noch keine Beweise vorliegen. Bei Definition ist es so ähnlich. Wir können nicht sagen, dass wir etwas wissen, was wir lediglich als Definition akzeptieren. Ob Belgien existiert oder nicht, ist keine Frage der Beobachtung. In der Natur finden wir keine Ländergrenzen. Staaten werden festgelegt und benannt. Und die Frage nach der Existenz einer Definition ist die Frage danach, ob diese Definition anerkannt ist. So gilt, dass jedwede weitere reine Etikettierung beispielsweise in der Biologie oder Chemie, weder eine Frage des Glaubens noch eine Frage des Wissens ist, sondern seine Legitimation erhält die Etikettierung oder die Definition durch die Übereinstimmung in der Begriffsbildung. Oder fremde Berichte. Wir können nicht das als gewusst bezeichnen, wenn ich etwas nicht selbst erlebt habe. Alles, was ich dem Bericht eines anderen als Wahrheitsgehalt zuerkenne, ist dann eigentlich nur noch Glauben. Das gilt für den privaten Bereich genauso wie für die Wissenschaften. Forschern und ihren Berichten wird geglaubt. Ein Einstein ist nicht selbst in den Urwald gezogen, um eine Sonnenfinsternis zu beobachten. Aber er vertraute den Angaben und Berichten. Wenn wir diese Bedeutungen für den zweiten Begriff Wissen ausscheiden, und so kann nur das als gewusst bezeichnet werden, was ich aus eigener Anschauung erfahren habe, selbst erlebt oder gesehen, selbst vermessen oder gespürt, durch Experimente oder Beobachtung eigens überprüft habe. Allen anderen, die eine solche Erfahrung unmittelbar nicht gemacht haben, bleibt nur der Glaube, dass unser Bericht darüber gewissenhaft ist. Wir wissen außerdem rein logische Folgerungen aus hypothetischen Annahmen, zum Beispiel in der Mathematik, leisten aber damit keine Wirklichkeitsbeschreibung und verbleiben letztlich im Raum der Hypothese. Wenn wir so streng vorgehen, dann verkehrt sich der Begriff Wissen in das Gegenteil. Im Allgemeinen wurde der Begriff Wissen über die Welt gerade für Objektivität, Allgemeinverbindlichkeit und grundsätzliche Anerkennung verwendet, und nach unseren Überlegungen ist Wissen, als das, was ich selbst erlebt und gesehen habe, nichts anderes als rein subjektives Erkennen. Und dann auch noch behaftet mit dem Makel von möglichen Sinnestäuschungen oder fehlerhaften Erinnerungen oder vielleicht sogar interessengeleiteten Interpretationen. Somit erlaube ich mir jetzt den Schluss, dass es Wissen in seiner alltäglichen Verwendung als untrügliches Erkennen gar nicht gibt. Wissen ist vielmehr ein Erkennen, das sich eigentlich durch nichts vom Glauben in seinen ganz unterschiedlichen Bedeutungen und dem Anwenden von Definitionen unterscheidet. Wissen und Glauben unterscheiden sich also nicht in einem absoluten, gegensätzlichen Sinne. Vielmehr bezeichnen wir Erkenntnisse mit einer höheren Verlässlichkeit und allgemeineren Akzeptanz als gewusste Sachverhalte. Dagegen sprechen wir von Glauben, wenn es sich um unsichere Erkenntnisse oder um persönliche, nicht objektivierbare Entscheidungen handelt. Das wirft natürlich unsere ganze Mauer über den Haufen, die wir aus Scheinargumenten aufgebaut haben. Ich will mit dir nicht über Glaubensfragen diskutieren, das sind doch sowieso nur Vermutungen und so weiter. Das geht nicht mehr, denn sogar die Behauptung, dass morgens die Sonne aufgehen wird, ist nur eine Vermutung. Nichts, was in der Zukunft liegt, kennen wir aus eigener Anschauung. Schon gar nicht den zukünftigen Zustand über unserem Sonnensystem. Die einzige Frage ist, wie sicher unsere Vermutungen sind. Und um die Frage zu klären, wie sicher die Behauptung, es gibt Gott, ist, müssen wir nachdenken. Das wusste auch schon Immanuel Kant. Ja. Immanuel Kant war ein kluger Mensch und ein hochgeachteter Philosoph, aber Philosophen reden oft so unverständliches Zeug. Kann Kant uns wirklich weiterhelfen? Immerhin ist er schon lange tot. Ja, er kann. Er hat nämlich etwas zu diesem Thema gesagt, was relativ einfach, klar und sogar verständlich ist. Kant unterscheidet nicht nur Glauben und Wissen, sondern er führt noch ein drittes ein, das Meinen. Hören wir Kant im Original. Das ist gar nicht so kompliziert, was er schreibt. Das Fürwahrhalten, schreibt Kant, hat folgende Stufen. Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit Bewusstsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes Fürwahrhalten. ist das Letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als objektiv zureichende für Wahrhalten das Wissen. Die subjektive Zulänglichkeit heißt Überzeugung für mich selbst, die objektive Gewissheit für jedermann. Soweit Kant. Nochmal mit anderen Worten. Meinen im Sinne von vermuten ist nach Kant ein Fürwahrhalten, das aber sowohl subjektiv als auch objektiv unsicher ist. Wir sind genauso bereit, unsere Meinung aufzugeben, wenn uns jemand dazu Anlass gibt, als auch unsere Meinung in ein Glauben oder in ein Wissen zu überführen, indem wir zum Beispiel triftige Gründe für unsere Meinung entdecken, die uns zuvor unbekannt waren. Eine Meinung ist zum Beispiel, hatten wir vorhin schon, Bayern wird deutscher Meister. Das mag zwar der Wunsch einiger Zeitgenossen sein, aber es ist eine unsichere Prognose, zumindest jedes Jahr am Anfang der Saison. Glauben ist nach Kant etwas, das man zwar subjektiv sicher festhält, aber das sich nicht objektiv als solches erweisen kann. Während ich zum Beispiel ganz sicher weiß, was ich letzte Nacht geträumt habe, ist es mir definitiv unmöglich, darüber einen Beweis anzutreten. Und somit ist jedes persönliche Ereignis, das nur im Verborgenen meines eigenen Subjekts geschieht, ein Gegenstand des Glaubens, nicht des Wissens. Auch hier ein Beispiel. Ich weiß persönlich, also subjektiv, sehr wohl, was mir meine beste Freundin unter dem Siegel der Verschwiegenheit ins Ohr geflüstert hat. Da ich aber die einzige Person bin, die das Geflüsterte verstehen konnte, kann ich es niemanden aufweisen oder beweisen. Ich glaube meine eigenen Erfahrungen, kann aber keinen Anspruch auf Wissen erheben. Wissen dagegen ist etwas, das sowohl subjektiv sicher ist, als auch objektiv. Das ist, so gibt sogar Kant selbst zu, allerdings im ständigen Wandel, denn was als objektiv gesichert gilt, also was ich anderen erweisen kann, hängt von der Gesellschaft und der vorherrschenden Philosophie genauso ab wie von meinem eigenen Standpunkt in Politik, Religion und Welt. Beispiel: Heutzutage gilt die Existenz des Elektrons als eine gesicherte und somit objektive Erkenntnis. Wenn ich auch persönlich von der Existenz dieses negativ geladenen Elementarteilchens überzeugt bin, dann verdient diese persönliche Überzeugung das Etikett Wissen. Noch vor 150 Jahren wäre die Überzeugung, es gebe ein Elektron, das man gar nicht sehen kann und das eine elektrische Ladung hat und die auch noch negativ ist, lediglich als Glauben bezeichnet worden, denn ich hätte es niemandem beweisen können. Ich fasse Kants Definition von Meinen, Glauben und Wissen noch einmal stichwortartig zusammen. Also Meinen ist subjektiv und objektiv nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher und ich kann es anderen nicht sicher erweisen. Glauben ist subjektiv sicher. Ich weiß es ganz genau. Aber ich kann es anderen nicht erweisen, entweder weil es ganz persönlich gewesen ist oder weil das, was ich als Beweis anbieten kann, von anderen nicht akzeptiert wird. Wissen, da bin ich mir ebenfalls subjektiv sicher, aber ich kann es auch anderen erweisen. Aufgrund der gesellschaftlichen Situation werden diese Beweise auch von anderen als solche akzeptiert und anerkannt. Bisher war die entscheidende Frage, inwiefern sich Glauben von Wissen unterscheidet. Nun, der Übergang von Glauben und Wissen liegt nach Kant im objektiven Bereich. Was Glauben und was Wissen ist, hängt also von der Erweisbarkeit ab, von den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Konventionen und liegt nicht in dem Grad meiner persönlichen Überzeugung. Aber das macht die praktische Unterscheidung, was denn nun konkret lediglich glauben und was bereits wissen, ist nicht einfacher. Und das wusste auch schon Kant. Nach Kant können wir lediglich das Logisch-Mathematische als absolute Gewissheit bezeichnen. Und, so fügt der kluge Kopf Immanuel Kant hinzu, ebenfalls das Sittengesetz. Aber das ist hier nicht unser Thema. Mit anderen Worten, was als objektiv gesichert gilt, ist letztlich eine Frage der Konvention. Früher war für eine Gesellschaft das Wissen sehr viel weiter gefasst. Die Überzeugung zum Beispiel, dass es einen Gott gibt, war selbstverständlicher Bestandteil der meisten Gesellschaften. Heute gilt oft nur noch das naturwissenschaftliche, überprüfbare als objektiv gesichert. Aber selbst wenn für jeden einzelnen Menschen die Konvention der Gesellschaft ein gewichtiger Grund sein mag, sich selbst einer Sache sicher zu sein, es wird dennoch im Leben eines jeden Menschen immer eine subjektive Sicherheit über Dinge geben, die sich objektiv nicht beweisen lassen. Ob Tante Gisela die Socken, die sie mir geschenkt hat, wirklich selbst gestrickt hat, wird sich nicht objektiv beweisen lassen. Vor allem, wenn Tante Gisela, Gott hab sie selig, schon von uns gegangen sein sollte. Das wird aber an meiner subjektiven Gewissheit nichts ändern. Vielleicht war ich sogar dabei, als die Socken gestrickt wurden. Ob ich also im Kantschen Sinne etwas weiß oder nur glaube, spielt für meine Überzeugung eine untergeordnete Rolle. Wenn wir Kants Definition zugrunde legen, unterscheidet sich für jeden Menschen persönlich vor allem das Meinen vom Glauben-Wissen. Denn der entscheidende Schritt wird vom Unsicheren für Wahrhalten, vom Meinen, zum Sicheren für Wahrhalten, Glauben oder Wissen, vollzogen. Ob ich das, was ich persönlich sicher weiß, auch noch anderen beweisen kann, das dürfte für meine eigene Überzeugung gar keine so große Rolle mehr spielen. Tatsächlich können Überzeugungen, die subjektiv sicher sind, unter Umständen niemals bewiesen werden, wie zum Beispiel meine Träume, meine Gefühle oder persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Andere subjektiv gewusste Überzeugungen kann ich vielleicht nur deshalb nicht beweisen, weil mir die Bildung, die sprachlichen Voraussetzungen oder einfach nur die Gelegenheit fehlt. Wenn aber die Rechtfertigung meiner Überzeugung nur von Zufälligkeiten abhängt, dann spielen diese Umstände für meine Überzeugungssicherheit keine entscheidende Rolle. Daher ist es sehr viel angemessener, den Glauben nicht als Nichtwissen, sondern viel zutreffender als nicht mehr nur meinen zu bezeichnen. Die Wette. Ob ich allerdings etwas nur vermute, also meine im Sinne von Kant, oder ob ich überzeugt bin, glaube, sagt Kant, ist ein himmelweiter Unterschied. Aber dieser Unterschied ist fließender, als es zunächst scheint. Wann habe ich eine feste Überzeugung und wann nur eine vorübergehende, im Grunde beliebige? Kant hat sich auch darüber wieder Gedanken gemacht und wieder ziemlich praktische Konsequenzen gezogen. Demnach ist der Prüfstein zwischen Meinen und Glauben die Wette. Jemand, der etwas nur meint, wird mit Sicherheit nichts oder nur Unbedeutendes auf seine Meinung wetten. Im Gegensatz zu jemand, der glaubt. In dieser Hinsicht gibt es innerhalb des Glaubens selbst graduelle fließende Unterschiede, je nachdem, wie viel ich bereit bin, auf meine Überzeugung zu wetten. Dann kann man entweder von einem stärkeren oder einem schwächeren Glauben sprechen. Dabei muss es nicht unbedingt die klassische Wette mit Wetteinsatz sein. Denn wirkliche Überzeugungen führen zu Entscheidungen und zu daraus folgenden Handlungen. Wenn ich bereit bin, schwerwiegende Entscheidungen und Handlungen mit größerer Tragweite auf meine Überzeugung zu gründen, so kann sicherlich nicht mehr nur noch von meinen, sondern muss auf jeden Fall von Glauben oder sogar von festem Glauben gesprochen werden. so kann es passieren, dass ich von einer Sache nicht so ganz fest überzeugt bin. Sie aber von der Gesellschaft, in der ich lebe, als gesichert angesehen wird und man deshalb von Wissen sprechen sollte. Eine andere Überzeugung, die mir subjektiv sehr viel gewisser ist, mag aber von der Gesellschaft nicht unwidersprochen übernommen werden und verdient daher nur die Bezeichnung Glauben. Fassen wir Kant zusammen. Glauben und Wissen unterscheiden sich nicht durch die persönliche Stärke der Überzeugung, sondern darin, ob die Überzeugung auch objektiv erwiesen werden kann und somit als gesichert gilt, oder ob das nicht möglich ist. Demnach kann in besonderen Fällen der Glaube sogar subjektiv verlässlicher sein als das Wissen. Auch wenn Glauben und Wissen in diesem Sinne unterschieden werden, ist eine eindeutige Zuordnung von Inhalten nicht möglich. Dazu ändern sich die Gewissheiten von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Epoche zu Epoche, ja sogar von Verein und Partei und Religion so stark, dass eine logisch einwandfreie Klärung nicht möglich ist. Wesentlicher und klarer ist allerdings die Unterscheidung zwischen Meinen und Glauben. Während eine Person nicht bereit ist, auf seine Meinung zu wetten und darauf keine Entscheidung zu gründen, ist der Glaube von Überzeugung gekennzeichnet und kann Teile meines Lebens, ja sogar mein ganzes Leben prägen, auch wenn diese Überzeugung keine objektive Gewissheit erlangen kann. Ich glaube an, ich glaube dir, ich glaube das. Offensichtlich gibt es aber nicht nur die eine Bedeutung des Wortes Glauben im Sinne von für wahr halten. Denn das wäre tatsächlich für den religiösen Glauben zu wenig. Bedenken wir also folgende Aussagen. Ich glaube, es gibt morgen Regen. Ich glaube nicht, dass der Lehrer das merkt. Das willst du erlebt haben? Das glaube ich dir nicht. Okay, wenn du das sagst, dann will ich dir glauben. Das schaffst du schon, ich glaube an dich. Herr Angeklagter, bei diesem guten Alibi muss ich Ihnen wohl glauben. Ich glaube nicht an UFOs. Ich glaube an meinen Mann, der tut so etwas nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Viruserkrankung ist. Das hat sicher psychische Ursachen. Kommen Sie mir nicht mit, das zahle ich Ihnen alles zurück, sobald ich genug Geld habe. Ich glaube nicht an Ehrlichkeit. Oder zuletzt, ich habe den Glauben an das Gute im Menschen noch nicht verloren. Wenn wir diese Sätze einmal zusammennehmen und versuchen, sie ein bisschen zu systematisieren, dann können wir drei Bedeutungen daraus ableiten. Ich glaube das, ich glaube dir und ich glaube an. Ich glaube das. Das heißt, ich halte einen bestimmten Sachverhalt für wahrscheinlich zutreffend. Ich gehe davon aus, dass entsprechend der geprüften Glaubwürdigkeitskriterien, also Autorität, Stimmigkeit, Erfahrung, die Aussage über den Sachverhalt mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Zwei Beispiele. Erstens, ein unbekannter Mitreisender im Zugabteil erklärt anhand zahlreicher Belege, dass die letzte Wahl in Timbuktu manipuliert war. Ich glaube das, obwohl ich diesen Menschen nicht kenne, aufgrund der Argumente. Zweites Beispiel. Nachdem ich den Spielfilm JFK gesehen habe, bin ich davon überzeugt, dass das Attentat auf Kennedy nicht vom vermeintlichen Attentäter Lee Harvey Oswald verübt worden ist. Ich kenne den Drehbuchautor nicht, ich kenne nicht die Autorität dessen, der das geschrieben hat, aber die Argumente schienen mir überzeugend zu sein. Ich habe also jetzt einen neuen Sachverhalt, den ich für zutreffend halte. Etwas anderes ist es, wenn ich sage, ich glaube jemandem. Das heißt, Ich halte das für wahr, was mir der Betreffende sagt. Ich vertraue dem Inhalt seiner Rede, weil der Inhalt den Glaubwürdigkeitskriterien entspricht und die Person für mich Autorität ist. Ein Schüler, Beispiel, wird vom Lehrer darüber aufgeklärt, dass ein Quadratmeter 10.000 Quadratzentimeter beinhaltet. Er hatte bis jetzt immer geglaubt, es seien nur 100 Quadratzentimeter. Er glaubt einen neuen Sachverhalt, weil er der Person eine Kompetenz zumisst. Er kennt diese Lehrerin und die hat Ahnung von Mathematik. Ein zweites Beispiel. Ein Besucher einer Rennbahn erfährt von einem Insider, dass das Pferd mit der Nummer 7 das Rennen nicht gewinnen wird, weil es eine leichte Verletzung hat. Ja, das sind keine Argumente, sondern ich muss dem glauben, weil er für mich ein bekannter Insider ist, ein Pferdekenner, jemand, der Ahnung hat. Ich glaube also jemandem, nicht aufgrund alleine, zumindest aufgrund der Argumente, sondern aufgrund der Person, die ich kenne. Davon ist jetzt das letzte und dritte zu unterscheiden, nämlich ich glaube an jemandem. Das heißt, ich mache mich von einer Person in einer bestimmten Hinsicht zumindest abhängig. Ich vertraue dem Betreffenden meine eigene Person an, weil der Betreffende den Glaubwürdigkeitskriterien entspricht und weil ich ein Vertrauen zu ihm habe. Beispiel: Ein Kind vertraut dem Vater, der ein guter Zirkusartist ist, dass er bei der Übung am Trapez das Kind sicher auffangen wird. Anderes Beispiel: Ein Mädchen erfährt von ihrer Freundin, dass ihr Freund sie betrügt und ihr nur etwas vormacht. Sie besteht aber darauf, dass sie ihm das nicht zutraut und hält weiterhin zu ihm. Sie glaubt an ihn. Wenn wir diese drei verschiedenen Arten auf den religiösen Glauben an Gott übertragen, dann heißt das erste: Ich glaube, dass Gott existiert. Das heißt, ich halte die Existenz Gottes für wahrscheinlich zutreffend. Ich gehe davon aus, dass entsprechend der geprüften Glaubwürdigkeitskriterien Autorität, die Stimmigkeit in sich und die Erfahrung, dass sie dafür spricht, dass Gott in der Wirklichkeit existiert. Die Argumente haben mich überzeugt. Zweitens, ich glaube Gott. Das heißt, ich halte das für wahr, was Gott mir mitteilt, eventuell vermittelt durch die Bibel oder die Kirche. Ich vertraue seiner Rede, weil sie vernünftig und weil Gott gut ist. Das letzte, ich glaube an Gott, heißt, ich mache mich von Gott abhängig. Ich vertraue ihm meine eigene Person an, weil Gott gut und allmächtig und deshalb vertrauenswürdig ist. Das sind wirklich drei ganz verschiedene Dinge. Zu glauben, dass Gott existiert, also in der ersten Version, das hat noch nichts mit dem Glauben eines Christen wirklich zu tun. Auch Satanisten glauben, dass es Gott gibt. Sie halten Gott allerdings für langweilig, anstrengend und schwächlich. Auch der liebe Anakin Skywalker weiß, dass es die gute Seite der Macht gibt, aber die dunkle Seite der Macht spricht ihm mehr Fähigkeiten, mehr Macht und schnelleren Erfolg. Also zu glauben, dass Gott existiert, ist noch nicht wirklich religiöser Glaube. Die zweite Version, ich glaube Gott, ist immerhin ein Glaube im Sinne der Kirche. Dort finden sich also Menschen zusammen, die nicht nur an die Existenz Gottes glauben, sondern auch an seine Offenbarung, ihre Sicht der Welt, des Menschen, die Auffassung von Gut und Böse und der Zukunft decken sich. Sie bilden eine Kirche oder eine kirchliche Gemeinschaft. Aber genau genommen ist das noch immer nicht das, was den eigentlichen Kern des christlichen Glaubens ausmacht. Erst das Bekenntnis, ich glaube an Gott, also die dritte Version, ist ein wirklicher Glaube im christlichen Sinne. Ich vertraue Gott. Ich baue mein Leben auf ihn. Ich mache mich von ihm und seiner Verheißung abhängig. Eine solche Entscheidung, ich glaube an Gott, ist eine ganz persönliche Glaubensentscheidung, die allerdings von niemandem erzwungen werden darf. Ups, haben wir da ein Eigentor geschossen? Am Anfang habe ich doch gesagt, wer weiß, was Glauben wirklich bedeutet, der kann sich einer Diskussion nicht entziehen mit dem Scheinargument, das weiß doch keiner so genau. Und nun haben wir erkannt, dass die Hochform des Glaubens eine persönliche Entscheidung des Vertrauens ist. Das kann doch nur bedeuten, dass wir darüber eben nicht diskutieren können. Wenn ein Mann beschließt, seiner Frau bedingungslos zu vertrauen, sie zu lieben und sich von ihr abhängig zu machen, dann kann man darüber doch nicht diskutieren. Nein, das nicht. Aber die beiden Stufen davor, die Version 1 und 2 von Glauben, die werden ja nicht einfach ausgeschaltet. Sie sind zwar noch nicht der eigentliche Glaube, aber dennoch notwendig. Es wäre ja auch ziemlich behämmert, einem Gott voll und ganz zu vertrauen, von dem man annimmt, dass er gar nicht existiert. Es ist also notwendig, zunächst ernsthaft zu überlegen, ob es einen Gott gibt. Und wenn ja, wie dieser Gott ist. Darüber können wir nicht nur diskutieren, wir müssen es sogar, wenn wir die Welt außerhalb unseres Kopfes ernst nehmen wollen. Außerdem ist es wichtig zu fragen, was dieser Gott uns denn sagt. Die Religionen unterscheiden sich zwar nicht in der Annahme, dass es einen Gott gibt, aber die Götter der verschiedenen Religionen stellen sehr unterschiedliche Forderungen, haben ganz verschiedene Botschaften. Glauben wir das, was Gott uns, vermittelt durch eine bestimmte Religion, ausrichten lässt? Auch darüber müssen wir diskutieren, wenn wir die Entscheidung, dass es einen Gott gibt, auch ernst nehmen wollen. Aber auch die dritte Entscheidung, diesem Gott ganz und gar zu vertrauen, auch darüber können wir uns austauschen. Wir können eine Liebe nicht durch Argumente erzeugen, weder die Liebe zu einem Menschen noch die Liebe zu einem Gott. Aber wir können sehr wohl die Frage stellen, ob es denn angemessen ist, diesem Gott oder diesem Menschen in diesem Maße zu vertrauen. Letztlich läuft das alles auf die Frage hinaus, wie viel Vertrauen ich bereit bin zu investieren. Das gilt nicht nur für den an Gott Glaubenden, sondern auch für den Wissenschaftler, den Richter und den Ehepartner. Auch der Wissenschaftler muss seinen Daten trauen, er muss darauf vertrauen, dass die Wirklichkeit so funktioniert, wie er annimmt. Er vertraut den Forschungsergebnissen seiner Kollegen, genauso wie den Angaben in den Büchern der Fachliteratur. Der Richter traut seinen Erfahrungen in der Bewertung der Glaubwürdigkeit bestimmter Zeugen. Er vertraut den Gutachten der Spezialisten und den Ermittlungen der Polizei. Der Ehepartner traut den Liebeserklärungen genauso wie seinen eigenen Gefühlen. Er hört mehr oder weniger auf die Einschätzung seiner engsten Freunde und den Erfahrungen anderer Ehepaare, und der an Gott Glaubende vertraut einer Religionsgemeinschaft, den Berichten von Gebetserfahrungen und Wundern, seinem Verstand und den Dingen, die er sieht. Der Unterschied zwischen den sogenannten harten Fakten und den geglaubten Wahrheiten ist viel geringer, als man gemeinhin glaubt. Für alles das braucht man ein Grundvertrauen in seine Wahrnehmung und in die Erfahrungsberichte anderer. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Religion und Wissenschaft. Wenn es einen wesentlichen Unterschied gibt, dann ist es dieser. Mit den einfachen Fakten der Naturwissenschaften können wir uns diese Welt einrichten. Mit den tiefer liegenden Fakten des Glaubens können wir uns über diese Welt erheben. Sogar dann noch, wenn diese Welt längst nicht mehr ist.